Hallo liebe Lyrik-Fans, herzlich willkommen zu unserem Rilke-Podcast, präsentiert von der Klasse G9b und unserer Lehrerin Frau Röhl. In dieser einzigartigen Serie möchten wir Ihre Leidenschaft für Lyrik entfachen, Sie in die faszinierende Welt von Rilke und seiner Poesie einführen und Ihnen die Aktualität und Vielseitigkeit der Lyrik näher bringen. Tauchen Sie mit uns ein in die zauberhafte Sprache und die tiefgründigen Gedanken des Meisterdichters Rainer Maria Rilke.
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder alle eingeschaltet haben. Wir haben heute die Möglichkeit, den berühmten Lyriker Rilke kennenzulernen und dürfen viel über sein Leben erfahren, der hier exklusiv bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Herr Rilke. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Guten Tag, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Dann wollen wir gleich einmal loslegen. Sie hatten ein aufregendes Leben, aber nun mal von ganz vorne. Erzählen Sie uns bitte ein paar grundlegende Informationen über Sie.
Das Licht der Welt erblickte ich am 4. Dezember 1875 in Prag und wurde wenig später auf den ausgesprochen langen Namen René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke getauft.
Das ist ein wirklich langer Vorname. Gibt es einen Grund, warum Sie zusätzlich einen Mädchennamen in Ihrem langen Namen haben?
Es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich eben diesen Vornamen habe. Meine beiden geliebten Eltern gebaren erst eine Tochter namens Maria. Diese verstarb leider im Alter von 2 Wochen. Wenige Zeit nachdem ich geboren wurde, bekam ich bei der katholischen Taufe den Namen Maria. Da ich nun noch Maria hieß, kleidete meine Mutter mich bis zu meinem 6. Lebensjahr in Mädchenkleidern.
Nun ja, jeder Mensch trauert unterschiedlich. Was können Sie uns über Ihre Schulzeit sagen?
Im Jahre 1886 begann mein Aufenthalt an der Militärschule des Ortes St. Pölten bis zum Jahre 1891.
Und was war der Grund Ihres Abbruches?
Meine zu dem Zeitpunkt noch nicht diagnostizierten und gesundheitlichen Auffälligkeiten sowie Probleme zwangen mich zum Abbruch meines Aufenthaltes im Alter von 16 Jahren.
Wie ging es nun für Sie weiter?
Bereits ein Jahr später besuchte ich die Handelsakademie, niedergelassen in Linz. Doch leider endete auch hier mein Aufenthalt abrupt, da ich eine verbotene Liebe mit einem Kindermädchen einging.
Das hört sich ja sehr interessant an. Studierten Sie danach?
Nachdem ich mit 21 Jahren meine Matura ablegte, war ich mir unsicher, wie es für mich weitergehen sollte. Ich schrieb mich mehrfach in einem Jahr in verschiedenen Universitäten ein, bis ich mich letztendlich dazu entschied, ganz aufzuhören, denn es zog mich schon bald in die weite Welt hinaus zu meiner ersten Reise nach Venedig.
Für unsere jungen Zuhörer erklären wir euch kurz, was eine Matura ist. Es ist der österreichische Begriff für unser Abitur. Wie hat sie eigentlich ihre Reise nach Venedig geprägt?
In Venedig hatte ich eine Begegnung mit der Schriftstellerin und meiner späteren Geliebten, Louis Andrea Salomé. Daraufhin kam ich zu einem Umzug nach Berlin, wo ich den Geschwistern Mathilde und Karl Fellmüller, einem berühmten Dichter und seiner Schwester, begegnete.
Sie haben ja am Anfang erzählt, dass Ihr Name René sei, aber bekannt geworden sind Sie unter dem Namen Rainer. Wie kam es zu dieser Namensänderung?
Nun, 1897, also als ich 22 Jahre alt war, änderte ich meinen Namen, da meine derzeitige Geliebte Salomé diesen Namen angemessener für einen Lyriker empfand.
Was waren Ihre Lebensverhältnisse in den nächsten Jahren und was hat Sie inspiriert für Ihre ganzen Gedichte?
Ab 1897 hielt es mich nie nur an einem Ort und ich reiste immer schnell weiter zum nächsten. In meinem eher unkonventionellen Wanderleben bereiste ich viele ferne Länder wie Tunesien, Indien, Spanien, Ägypten, Frankreich und Russland, wobei ich in einer Mietswohnung oder bei Freunden und Gönnern lebte. Leider wurde ich schon bald von meiner geliebten Salomé verlassen. Dennoch lernte ich viel von allen Kulturen und besonders tat es mir der Islam an. Ich reiste noch viel und heiratete 1901 die erfolgreiche Bildhauerin Clara Westhoff.
Und wie waren Ihre familiären Verhältnisse?
Nun, ich heiratete meine damalige Ehefrau Clara Westhoff. Diese wurde dann auch zur Mutter meiner Tochter Ruth. Jedoch trennten wir uns 1902 von meiner Reise nach Paris. Doch wir blieben in Kontakt. Ich hatte in meinem ganzen Leben viele Geliebte sowie Affären und dadurch immer ein sehr turbulentes Liebesleben. Es hielt mich nicht nur nie an einem Ort, sondern auch nie an einer Frau. Doch inspirierten sie mich immer und gaben mir neue Möglichkeiten. 3 Jahre nach meiner Trennung 1905 starb zu meinem Bedauern mein geliebter Vater.
Erzählen Sie uns, was Sie nach Ihrer Trennung genau in Paris gemacht haben.
Dort traf ich auf August Rodin, für den ich später als Sekretär arbeitete. Dadurch ergriff ich meine Chance und nahm Kontakt zu Künstlern in aller Welt auf, um meine Gedichte zu vermarkten. Außerdem half mir Rodin sehr, meine Schreibweise zu verbessern. Jedoch gefiel ihm nicht, wie ich meine Gedichte bei ihm vermarktete, was zu meiner Entlassung führte.
Wenn man sich nun ihre Werke anschaut, haben sie zwischen 1900 und 1912 viel geschrieben. Aber im Gegensatz dazu gibt es eine Lücke zwischen 1914 und 1919. Was war los?
Als im Jahre 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, wohnte ich gerade in München und konnte nicht zurück in meine Wohnung in Paris. Alles, was ich dort gelagert hatte, wurde von den Behörden beschlagnahmt und versteigert. Auch wurde ich in den Militärdienst gerufen, jedoch schon 1916 aus gesundheitlichen Gründen wieder entlassen. Die Zeit, die ich dort verbracht habe, empfand ich als Trauma und ich fiel in eine schöpferische Krise. Diese führte dazu, dass ich keine Gedichte mehr schreiben konnte.
Sie haben es aber wieder geschafft, aus dieser Krise herauszukommen. Wie haben Sie dies gemacht?
Ich zog in die Schweiz um dort weiterarbeiten zu können. Dort traf ich auf Nanny Wunderli-Volker, die mich nicht nur finanziell, sondern auch als eine sehr gute Freundin immer unterstützte.
Wie haben Sie eigentlich Ihre Gedichte geschrieben?
Nun, zuerst habe ich meine Gedichte handschriftlich aufgeschrieben. Dann habe ich diese für viele, viele Tage und Jahre überarbeitet.
Das hört sich sehr interessant an. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um unseren Hörern Ihr Leben vorzustellen.
Es war mir eine Freude.
Im Jahre 1923 erkrankte unser geliebter Lyriker schwer. Jedoch wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht festgestellt, woran er litt. Er kehrte 1925 nochmal nach Paris zurück und mit dieser Reise versuchte er, seiner Krankheit zu entfliehen. 1926 wurde dann bei ihm sehr spät seine Leukämieerkrankung festgestellt, woran er noch im selben Jahr in der Schweiz mit 51 Jahren verstarb. Das war's auch schon für heute, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
Hast du eigentlich schon mal vom Rilke-Projekt gehört?
Ja klar, ich finde es sehr interessant, wie die Werke von Rilke vertont werden.
Was ist das Rilke-Projekt eigentlich?
Das Rilke-Projekt ist ein Musikprojekt von den Produzenten und Komponisten von Schönherz und Flair, in dem Rilkes Werke von bekannten Musikern, Künstlern sowie Schauspielern eingesprochen werden.
Was meinst du mit bekannt?
Also zum Beispiel einer der bekanntesten sind Udo Lindenberg, Peter Maffay, Nina Hagen, Hannelore Elsner und Xavier Nandu.
Die sind schon sehr bekannt, aber welche seiner Werke haben sie denn eingesprochen?
Zum Beispiel hat Peter Maffay das Gedicht Menschen bei Nacht eingesprochen. Nina Hagen hat das Werk namens Die Welt, die Monden ist, vertont. Und Hannelore Elsner spricht das Gedicht Du musst das Leben nicht verstehen.
Wieso würde sich denn dann lohnen, das Rilke-Projekt zu hören?
Es ist spannend zu hören, wie andere Personen die Gedichte auffassen, interpretieren und rezitieren. Außerdem wurde Stand 2015 schon bis zu 150.000 Exemplare verkauft, was zeigt, dass es hörenswert ist.
Eine Analyse. Eine Analyse eines Gedichts. Worum geht es? Geht es allein um den Inhalt der Interpretation? Geht es darum, den Gedanken des Autors nahezukommen? Schauen wir uns dazu die Wikipedia-Definition an. Als Gedichtsanalyse im weiteren Sinne lässt sich jede systematische, verstehensorientierte Beschäftigung mit lyrischen Texten bezeichnen. Es geht also darum, die eigenen Gedanken zu einem Gedicht zu formulieren. Doch da jeder an etwas anderes denkt, wenn er ein Gedicht liest, werden auch die Gedanken anders sortiert. In einer guten Analyse geht es nicht darum, eine richtige Interpretation, die des Autors, herauszuarbeiten.
Was ist Lyrik eigentlich? Wir haben mal ein paar Passanten dazu befragt.
Was verstehen Sie eigentlich unter Lyrik?
Ja, ohne Lyrik, so viel, ja. Da fehlen mir die Worte. Da kann ich jetzt mich nicht äußern.
Ich kenne den Begriff Lyrik nicht so richtig.
Lyrik ist zum Beispiel Gedichtschreibung oder, ja, Essays, Romane. Eigentlich alles, was man in Bücher fassen kann und schreiben.
Keine Ahnung, was das sein soll.
Irgendwas mit Deutsch, so. Gedichte, sowas ungefähr.
Naja, alles, was unter Lyrik ist, das ist Goethe, Schiller, Poesie.
Schöne Formulierung, schöne Gedichte, schöne Texte, was Geschmeidiges.
Also Lyrik ist also Gedichte, kommt mir als erstes so in den Sinn. Und es gibt verschiedene Arten von Lyrik. Also es gibt expressionistische Lyrik und romantische Lyrik zum Beispiel auch. Ich hätte jetzt auch erstmal an Gedichte gedacht, aber auch daran, dass es einfach eine literarische Gattung ist.
Was ist Ihre Meinung zu Lyrik?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin da drin dumm.
Bestimmt, aber mir fällt jetzt im Moment keiner ein.
Kommt auf die Lyrik an.
Braucht niemand.
Also ich finde sie manchmal schon interessant, aber ich beschäftige mich jetzt nicht so viel damit.
Ich bin mehr für Realliteratur, ja. Mehr für Autobiografien von erfolgreichen Menschen und alles so, was in das Lyrik und Mystische und Religiöse geht, das ist nicht meine Welt.
Lyrik ist vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile, denkt man. Mhm. Ne? Wobei in der Liebe ist Lyrik bestimmt immer schön.
Ja, also ich würde vermuten, dass die moderne Lyrik heutzutage eher der Rap ist.
Wie man sieht, können viele verschiedene Antworten zu den Fragen geliefert werden. Schauen wir uns mal die Definition im Duden an.
Literarische Gattung, in der mit den formalen Mitteln von Reim, Rhythmus, Metrik, Takt, Vers und Strophe besonders subjektives Empfinden, Gefühle, Stimmungen oder Reflexionen ausgedrückt werden.
Ziemlich kompliziert, oder? Aber eigentlich lässt sich Lyrik nicht in einem Satz definieren. Denn Lyrik ist eine Kunst für sich, die jeder Mensch anders wahrnimmt.
Nachweise dieser Kunst finden wir von vor bis vor 2100 Jahren vor Christus. Schriftliche Zeugnisse wurden auf der ganzen Welt nach und nach entdeckt und weisen immer wieder Aspekte der heutigen Lyrik auf, wie zum Beispiel der Reim, die Ode, welche ein Chorgesang der griechischen Tragödie ist, oder auch die Anordnung in Strophen. In Europa hat Griechenland schon immer den größten Einfluss auf die Lyrik gehabt. Der Begriff Lyrik selber kommt aus dem griechischen Lyrikos, was das Lied zum Instrument Lyra bedeutet. Wie ihr im Interview gehört habt, sieht ein Herr, dass die Lyrik zur Formulierung der Liebe dient. Damals wie auch heute diente die Lyrik dazu, gesellschaftliche, kulturelle, emotionale und politische Themen anzusprechen.
Obwohl jeder eine andere Wahrnehmung der Lyrik hat, können wir diese an bestimmten Merkmalen festmachen. Typische Merkmale sind, wie wir bereits angesprochen haben, die Einteilung in Verse und Strophen, das Reimschema, das Metrum sowie eine hohe Dichte an sprachlichen Mitteln. Gerade die moderne Poesie weist jedoch nicht unbedingt alle lyrischen Züge auf, da sie bewusst davon abweicht.
Das Metrum. Mit dem Metrum eines Gedichts ist ein Sprechrhythmus gemeint, also welche Silben betont und unbetont sind. Zweck der Sache ist es, den Inhalt zu unterstützen. Von 9 Metren, die es gibt, sind die 4 wichtigsten der Jambus, Trocheus, Dactylus und die Anapest. Jambus und Trocheus sind zweisilbige, Dactylus und Anapest dreisilbige Metren. Hier mal ein paar Beispielsätze dazu, damit ihr euch das vorstellen könnt. Der Jambus. Die Mitternacht zog näher ja schon. Hierbei liegt die Betonung auf der zweiten Silbe. Hört sich an wie ein Pferdegalopp, oder? So wie ein galoppierendes Pferd verleiht der Jambus dem Gedicht Energie. Der Trocheus hört sich so an. Freude, schöner, Götter, Funken. Diesen Satz kennt ihr bestimmt aus der europäischen Hymne von Friedrich Schiller. Beim Trocheus liegt die Betonung auf der 1. Der Dactylus hört sich so an. Ehret die Frauen, sie flechten und weben. Hier liegt die Betonung auf der 1 mit einer unbetonten 2 und 3, wie auch bei einem Walzer. Es lässt wortwörtlich die Wörter tanzen. Die Anapest ist das zweite dreisilbige Metren mit der Betonung auf der 3. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort.
Lyrisches Ich. Als lyrisches Ich bezeichnet man den fiktiven Sprecher oder auch die Stimme in der Lyrik. Hierbei ist es wichtig aufzupassen, denn der Sprecher in beispielsweise einem Gedicht ist nicht automatisch der Autor des Gedichts, sondern lediglich die Person oder die fiktive Figur, die das lyrische Werk darstellt. Der Autor hingegen ist die Person, die das Gedicht selbst schreibt. Das lyrische Ich erkennt man meistens an Personalpronomen wie ich, wir oder auch du. Oder auch an dem dazugehörigen Possessivpronomen wie mein, unser oder dein.
Der Vers. Ein Vers ist die einzelne Zeile eines Gedichts. Er besteht also aus einer Reihe von Wörtern. Deswegen kann man den Vers auch als Verszeile bezeichnen. Die Verszeile ist meist durch einen Rhythmus aus betonten und unbetonten Silben gegliedert. Die Strophe. Eine Strophe wird aus der Verbindung mehrerer Verse zu einer in sich geschlossenen Einheit gebildet und durch Absätze von anderen Strophen getrennt. Sie strukturieren Gedichte oder Lieder und weisen metrische Merkmale auf.
Die sprachlichen Mittel. In lyrischen Texten werden häufig Bilder durch Sprache entfaltet, zum Beispiel durch Vergleiche, Metaphern oder Personifikation. Solche sprachlichen Mittel sind besonders geeignet, um Gefühle und Stimmung auszudrücken oder eine bestimmte Atmosphäre entstehen zu lassen. Durch die sprachlichen Mittel fällt es dem Leser, der Leserin, leichter, den Inhalt und die Emotion des Gedichtes oder der lyrischen Ichs nachzuvollziehen.
Das Reimschema beschreibt die Art und Weise, wie die Reime in einem Gedicht angeordnet sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Reimschemata, aber drei werden besonders häufig verwendet. Der Kreuzreim, der Paarreim sowie der umarmende Reim. So geht's immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde, hat man Wind, so fehlt's das Korn. Das ist ein sogenannter Kreuzreim aus einem Gedicht von Wilhelm Busch. Er wird auch ABAB gekennzeichnet. Das kommt von der Aneinanderreihung der Reime. Der Reim ist abwechselnd und überspringt immer eine Verszeile. An einem Kurzgedicht von Heinz Erhardt ist der Paarreim sehr gut erkennbar, welcher auch AABB genannt wird. Es war einmal ein buntes Ding, ein sogenannter Schmetterling. Er nippte hier, er nippte dort und war er satt, so flog er fort. Es ist eine Reimform, die sowohl in der Musik als auch in der Poesie sehr beliebt ist. In diesem Fall reimen sich die letzten Wörter der Verse direkt im folgenden Vers. Beim umarmenden Reim gibt der Name schon einen großen Hinweis auf den Aufbau. Es geht, vereinfacht gesagt, darum, dass ein umarmender Reim einen Teil der Strophe umfasst. Das Gedicht muss daher Strophen mit mindestens drei Versen haben. Kühn nach oben greift aus Nacht Waldespracht, noch von Träumen kühl durchwoben. Oben aus dem ersten Vers reimt sich auf durchwoben aus dem vierten Vers und umarmt somit Vers 2 und 3 mit Nacht und Waldespracht. Ein Reimschema sorgt somit für die Ordnung der Verse, die in einem Gedicht verwendet werden. Somit kann es auch helfen, den Rhythmus oder die Struktur zu ermitteln. Es gibt viele verschiedene Reimschemata, dazu gehören zum Beispiel auch noch der Haufenreim, der Zerzreim und der Binnenreim.
Weil Menschen sich vor allem zu wichtigen Anlässen gerne Blumen besorgen, kann man sagen, dass Blumen von zentraler Bedeutung für den Menschen sind. Sie begleiten ihn entlang der wichtigsten Meilensteine seines Lebens. Auch Rilke bringt in seinem Gedicht Blaue Hortensie, das menschliche Leben, mit einer verwelkenden Hortensienpflanze in Verbindung. Eine inhaltliche und formale Analyse und eine Interpretation des Gedichtes folgt.
Jetzt folgt eine Rezitation von der Amelie, damit sie uns zeigen kann, wie Betonung ein Gedicht beeinflusst.
Blaue Hortensie, so wie das letzte Grün in Farbentiegeln, sind diese Blätter trocken, stumpf und rau. Hinter den Blütendolden, die ein Blau nicht auf sich tragen, nur von Ferne spiegeln. Sie spiegeln es verweint und ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren. Und wie in alten, blauen Briefpapieren ist Gelb in ihnen, Violett und Grau. Verwaschenes, wie an einer Kinderschürze. Nicht mehr Getragenes, dem nichts mehr geschieht. Wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze? Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen in einer von den Dolden und man sieht ein rührendes Blaues sich vor Grünem freuen.
Das Gedicht Blaue Hortensie gehört zu Rainer Maria Rilkes Neue Gedichte, die im Dezember 1907, somit in der Epoche der Moderne, erschienen sind.
In dem Gedicht geht es um einen Sprecher, der das Absterben einer blauen Hortensienblüte beobachtet und bedauert. Anschließend entdeckt er erfreut, dass eine neue Blüte wächst. Es folgt unsere Deutungshypothese, dass Rilke hier den Tod und die Wiedergeburt darstellen will.
Der Sprecher geht auf die Merkmale der Hortensienblüte aus seiner subjektiven Sichtweise ein. Dabei beschreibt er im ersten Quartett die vertrockneten Blütenblätter. Darüber hinaus analysiert er die Blütendolden, die eine blassblaue Farbe tragen. Im folgenden Quartett beobachtet der Sprecher, wie die Blüten ihre Farbe ungenau und schwach zurückwerfen. Weiter erfährt der Leser, dass die Blüte nicht einfarbig blau gefärbt ist, sondern auch gelbe, violette und graue Elemente enthält. Mit dem ersten Terzett kommt ein inhaltlicher Bruch. Die Gedanken des Sprechers gehen zurück in die Vergangenheit, in seine Kindheit. Das verwaschene Blau der Dolden erinnert ihn an eine alte, verwaschene Kinderschürze. Dann folgt ein emotionaler Ausruf, indem er die Endlichkeit des Lebens bedauert. In der letzten Strophe findet der Sprecher mit seinen Gedanken wieder in die Gegenwart zurück. Er besieht sich die Hortensienpflanze erneut und entdeckt erfreut, dass eine neue Blüte wächst.
Die Form des Gedichts bildet sich aus 14 Versen und 4 Strophen ab und ist als Sonett zu erkennen. Das heißt, es setzt sich aus 2 Quartetten und 2 Terzetten zusammen. Das Gedicht hat ein jambisches Metrum, ein umarmendes Reimschema und überwiegend weibliche Kadenzen. Außerdem kann man sagen, dass es sich bei Blaue Hortensie um ein Dinggedicht handelt.
Rilke verdeutlicht die äußere Erscheinung der Hortensie und seine Assoziation mit vielen sprachlichen Mitteln. Beispielsweise verwendet er den Vergleich wie das letzte Grün in Farbtiegeln, um die Farbe der Pflanzenblätter zu veranschaulichen. Die Vorstellung alter verbrauchter Farbe stimmt mit dem abgenutzten Zustand der Pflanze überein. Außerdem arbeitet Rilke mit einer Personifizierung von Farben. Zum Beispiel in der letzten Strophe. Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuern. Rilke gibt den Farben einen Charakter. Das Blau, das sich verneut, wirkt wie ein kraftvolles, energisches Blau, das Freude am Leben hat.
Die dargestellte Entwicklung der Hortensienpflanze in diesem Gedicht kann man mit dem Menschenleben verbinden. Auf Deutungsebene stellt die vertrocknete Blüte das Leben kurz vor dem Tod dar. Die Verwelkung und Abnutzung der Blütendolden steht für die Erschöpfung des Menschen am Lebensende. Vor dem Tod tritt eine Phase der Trauer ein, in der der Mensch seine Vergänglichkeit bedauert. Das erneute Aufblühen einer Knospe symbolisiert dann einen Lebenskreislauf. Der Sterbende wird durch ein Neugeborenes abgelöst. Das Leben geht weiter, das möchte Rilke verdeutlichen. Er schafft es, den Tod von Hoffnungslosigkeit in eine Chance auf Neubeginn und Optimismus umzuwandeln.
Und so kommen wir zum Ende unseres Rilke-Podcasts. Wir hoffen, dass wir Ihre Begeisterung für Lyrik geweckt haben und Sie Rilke und seine Werke näher kennenlernen konnten. Die Vielseitigkeit und Aktualität von Lyrik ist faszinierend und es lohnt sich, tiefer in diese kunstvolle Welt einzutauchen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen!